Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Ende dieser Sendung noch zu einer seit Jahren umstrittenen Frage. Bringen Prothesen einen so großen Vorteil, dass ein Start bei Wettbewerben nicht behinderter Sportler ausgeschlossen ist? Bis jetzt musste der jeweilige Athlet beweisen, dass er oder sie keinen Vorteil dadurch hat. Ein Urteil im Fall des US-Sprinters Blake Leeper vom Internationalen Sportgerichtshof CAS dreht nun diese Beweislast, kippte eine umstrittene Regel des Weltleichtathletikverbands. Fortan müssen die Verbände beweisen, dass diese Prothese einen Vorteil bringt. Darüber habe ich mich mit Thomas Abel unterhalten. Er ist Professor für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Seine Einschätzung zu diesem Urteil?
Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein, sicherlich auch für die einzelnen betroffenen Sportlerinnen und Sportler, die jetzt sagen, okay, da ist etwas verändert, was 2015 umgesetzt wurde und seitdem ja in großer Diskussion irgendwie auch stand. Das schafft eine bessere, eine herausragende Situation für die Sportlerinnen und Sportler, weil man sich ja vorstellen muss, dass diese Beweislast nicht mal so einfach zu führen ist. Also da sind große Untersuchungen für notwendig, wissenschaftliche Studien, die mit erheblichen Kosten auch verbunden sind. Und das den Athletinnen und Athleten auf die Schultern zu legen, ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung gewesen. Das hat 2015 ja auch schon mal sehr deutlich gesagt. Und ich glaube, dass wir da jetzt eine gute Entscheidung haben, dass man sagt, okay, das ist rechtswidrig und nicht in Ordnung und muss geändert werden. Und das hat das IAAF ja auch dann direkt anerkannt, dass man das macht. Ich glaube aber, dass die Bedeutung noch größer ist als nur für die Athletinnen und Athleten.
Wo sehen Sie noch mehr Bedeutung?
Für mich ist es eigentlich deshalb so bedeutsam, weil ich den Eindruck hatte, dass diese Regel, die man da hatte, grundsätzlich gegen die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen galt. Also die Beweislast hier einzuführen, zu sagen, ich muss darstellen, dass etwas, was ich für die Ausübung meines Sportes grundsätzlich brauche, also wenn ich Unterschenkel amputiert bin, beidseitig Unterschenkel amputiert bin, dann brauche ich eine Prothese, um leichtathletische Wettbewerbe im Laufen durchführen zu können. Und dass man dann in dem Moment sagt, da musst du aber beweisen, dass du damit keinen Vorteil hast, das glaube ich, ist ein fairer Widerspruch gegen die Möglichkeit teilzuhaben.
Jetzt ist es ja so, Sie haben gesagt, da stecken ja auch sehr aufwendige, sehr teure, sehr kostspielige Studien dahinter, die man führen muss. Nur weil jetzt die Beweislast umgedreht ist und der Verband, der einen Start untersagen möchte, möglicherweise jetzt beweisen muss, dass eine Prothese einen Vorteil bringen könnte. Davon ist das Problem an sich ja noch nicht gelöst. Diese langwierigen Studien braucht es ja trotzdem.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine sehr herausfordernde Situation. Weil, ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein, wir da noch sehr auf der Suche sind und im Einzelfall dann genau untersuchen müssen und gucken müssen und zum Teil auch dahin kommen, dass wir sagen, wie das jetzt im Fall Markus Rehm zum Beispiel war, dass man sagt, okay, das sind auch nochmal Unterschiede im Anlauf und im Sprung. Und letztendlich kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ja eher zu so einem Schluss zu sagen, wir können es eigentlich nicht vergleichen mit dem rein biologischen Bein, was dann im Wettkampf den Sprung ausführt.
Erinnern wir vielleicht nochmal kurz daran, Markus Rehm, das ist der Sportler, der auch bei den nichtbehinderten Athleten den deutschen Meistertitel im Weitsprung gewonnen hat.
Unter anderem. Ja, und der mit 8,48 Meter natürlich auch eine unglaubliche Weite springt, weil er ein herausragendes Talent ist, weil er sehr intensiv arbeitet und natürlich springt er mit einer Prothese und dann kommt der Punkt auf, dass man sagt, hat er dadurch jetzt einen Vorteil oder einen Nachteil? Und Markus Rehm ist ja sehr klar und sagt, wenn ich einen Vorteil habe, möchte ich natürlich nicht mit olympischen Startern starten, jedenfalls in einer gleichen Wertung, gemeinsam starten gerne, aber getrennt gewertet. Und das zu untersuchen ist schwierig und die Aussage war dann ja letztendlich von den Wissenschaftlern, für uns ist es nicht eine vergleichbare Form und deshalb können wir das nicht beantworten, dass man Vor- oder Nachteil hat. Von daher diese schwierige Situation, das zu klären, die bleibt. Ich finde aber, es ist ein Meilenstein zu sagen, das muss jetzt nicht der Athlet leisten, weil er das im Normalfall nicht leisten können wird, weil das viel zu teuer ist.
Sie haben gerade das bewertet als einen wichtigen Schritt zur Teilhabe der Sportlerinnen und Sportler. So hat es auch der Deutsche Behindertensportverband in einer ersten Reaktion gesagt. Ist aber Teilhabe an Wettbewerben mit nichtbehinderten Athleten überhaupt am Ende das Ziel der ganzen Geschichte? Oder wäre sozusagen für Menschen, die eine Prothese tragen müssen, eben nicht die Paraklasse der eigentlich natürliche Ort?
Also schwierig finde ich, wenn wir anfangen, das Gelingen von Inklusion daran festmachen zu wollen, dass Menschen mit einer Prothese bei olympischen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Das ist nicht die eigentliche Gelingensbedingung, dass Inklusion stattfindet. Die findet statt, wenn in der Schule, im Sportverein, in allen gesellschaftlichen Bereichen selbstverständlich gemeinsam Dinge tun. Und im Sport, da bin ich fest von überzeugt, das habe ich auch in vielen Dingen ja selber erfahren dürfen, lässt sich Inklusion ganz wunderbar umsetzen, aber auch eben Haltung entwickeln. Also wir müssen das trennen. Inklusion gelingt oder misslingt nicht, wenn wir irgendwann wissen, dass Herr Lieper oder jetzt Markus Rehm bei Olympischen Spielen starten darf. Das ist sicherlich nicht der Punkt. Aber, und das glaube ich schon, Inklusion ist eben auch davon abhängig, dass wir Gesetzeslagen haben, in denen dann deutlich wird, hier wird kein Ausschluss von Menschen vorgenommen. Und das wird ja aus meiner Sicht in dem Moment, wo ich die Beweislast den Menschen auf die Schultern lade, die das gar nicht beweisen können, weil sie dazu die Voraussetzungen nicht haben. Das ist für mich so der zentrale große Punkt. Und natürlich ist es so, dass man sagen muss, die Einzelfallentscheidung, ob jetzt ein Vor- oder Nachteil da ist, die ist schwierig. Und die muss man im Einzelfall auch treffen. Und das wird manchmal viel Emotionalität dann letztendlich bringen, die dann oft gar nicht wirklich hilfreich ist.
Wenn man es nochmal aus der Sportbinnensicht anguckt, manch ein Kritiker sagt ja auch, bei dieser Frage, ist es ein Vorteil oder nicht, am Ende ist der Fairness-Gedanke im Wettbewerb wichtiger, also dass wirklich niemand einen technischen Vorteil haben könnte durch eine Prothese, als der Inklusionsgedanke. Würden Sie da auch zustimmen oder wenn nein, was erwidern Sie?
Der Fairness-Gedanke ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb habe ich das sehr bewundert, dass Markus Rehm damals zum Beispiel gesagt hat, ich will auf jeden Fall nur teilnehmen, wenn das aus meiner Sicht, von meinem Gefühl her fair ist, also wenn ich nicht wirklich einen Vorteil irgendwo habe. Aber in gesetzlichen Grundlagen Fairness zu verankern, ist super schwierig, weil wie gehe ich damit um, wenn jetzt jemand sagt, für mich ist Fairness aber auf einer anderen Ebene irgendwie angelegt. Deshalb braucht man Sportgesetze, Grundlagen, die man da irgendwo hat. Und dass dann im Sport Fairness noch ein ganz zentraler Punkt sein sollte, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber wir können das natürlich nicht alleine auf diese Idee zurückbringen, dass die Sportlerinnen und Sportler fair sein müssen.
Kann man im Spitzensport insgesamt überhaupt diesen Inklusionsgedanken, ich sag's mal ein bisschen ketzerisch, überstülpen? Kann das der Spitzensport überhaupt tragen, in seiner ganzen Struktur und in seinem ganzen Wesen, da bei Inklusionsfragen Vorreiter zu sein? Ist das nicht am Ende ein bisschen viel?
Eine gute Frage. Also grundsätzlich bin ich immer oder versuche das auch klarzustellen, das ehrlich zu transportieren. Der paralympische Spitzensport ist zunächst ja mal nicht inklusiv, sondern exklusiv. Also das ist selbstverständlich so. Sie haben das Kriterium einer Mindestbehinderung und sonst dürfen Sie an keiner der paralympischen Sportarten zunächst mal im internationalen Wettkampf im Vergleich teilnehmen. Das müssen wir einfach festhalten. Das ist natürlich wichtig für die Inklusion, aber nicht in sich inklusiv, was wir dort haben. Und dann kommt der Punkt, ich würde dann das darauf reduzieren wollen und sagen, wenn ich jetzt einen Sportler habe, der wirklich aufgrund seiner Behinderung bestimmte Dinge tun kann und bestimmte Dinge nutzen muss, die einen Vorteil verschaffen und er dann auch olympisch starten könnte, dann fände ich das wünschenswert. Aber eben noch einmal, das ist nicht die eigentliche Frage, ob Inklusion gelingt oder nicht gelingt.